Jetzt ist bei mir grün. Oh, okay. Wenn es mit dem Mikro geht, bleibe ich dabei, sonst können wir auch gern switchen, Bernhard. Aber ich glaube, wir haben es einigermaßen hinkriegt. Schön, dass ihr da seid. Und hallo, Mike. Schön für euch daheim, wenn ihr dabei seid. Ich glaube, es ist schon noch wichtig. Also, wo ich gerade da saß, habe ich schon gespürt innerlich, was macht das so mit mir? Und wisst ihr, eine Predigt ist ja zuerst mal ein Verarbeiter für einen selber. Das heißt, von dem, was ich jetzt vorbereitet habe, habe ich schon profitiert. Ich habe schon gegessen gestern Abend, ich habe heute Morgen schon gegessen. Beim PowerPoint erstelle, dann esse ich die Predigt nochmal. Und wie ich es heute Morgen nochmal geübt habe, ich schreibe die nach 15 Jahren immer noch wörtlich runter. Ich bin der, der drei Stichworte macht und erzählt an euch was. Der Heilige Geist wirkt es bei mir im Vorfeld. Und ob ich die Predigt euch jetzt weitergebe oder nicht, das macht dann mit mir nichts mehr. Und wenn ich dann heimgehe, ohne dass ich es jetzt hier offiziell gehalten habe, macht es nichts mit mir. Ich habe von dem Wort Gottes, das mich gerade beschäftigt, oder auch uns als Leitungsteam, wo man hin möchte, in meinem Herzen hat es schon Frucht gebracht. Und wenn ich es euch dann auch noch mitteilen darf und es bringt in eurem Herzen noch Frucht, dann profitiere ich zuallererst mal nicht davon. Außer ich bin von eurem Lob abhängig und von eurer Zustimmung und dann geht es mir besser, wenn ich heimgehe. Oder wenn ihr alle einschlaft, dann geht es mir richtig schlecht, weil ich gedacht habe, Gott, was hast du denn da erzählt? War so langweilig. Und dann wäre das ein guter Indikator für mich, wozu mache ich denn eine Predigt? Und da habe ich mir immer gesagt, ich predige den einen oder den 10.000. Und es darf und soll in meinem Herzen keinen Unterschied machen. Und ich glaube, ich spreche auch von Andi oder egal was es ist, ob ich, wenn ich daheim jetzt schon gegessen habe von meinem Lobpreis in der Vorbereitung und ich brauche die Bühne, um dann davon zu essen, dann ist in unserem Herzen was schief. Und deshalb freue ich mich, dass ich Zeit habe und euch mit reinnehmen darf und das Buffet essen dürft ihr selber. Und vielleicht ist von dem, was da ist, ein kleiner Biss dabei, wo ihr mitnehmt, wo ihr mit zu Hause geht und in der Bibel nochmal nachforscht und es zu eurem Essen macht, zu eurer geistlichen Nahrung macht. Okay, ich glaube, das war für mich jetzt auch nochmal wichtig, für uns alle, die Frage, wozu? Ja, genau, das ist gut. Okay, gehen wir rein in das Thema von heute und damit auch ein Stück weit für die nächsten Wochen, Monate. Wir hatten ja lang diese Herzpredigt-Serie. Der Bernd hat uns mit reingenommen in das, was ihn so bewegt. Das war das Thema, ich habe es mal überschrieben mit Weltanschauung. Er hat ein Buch gehabt und ich weiß, wie schwierig das ist, ein Buch zu vermitteln, das eigene draus zu machen, dass man nichts vergisst, aber auch niemand überfordert. Ich glaube, da war er immer wieder sehr herausgefordert in der Vorbereitung. Aber das Thema Weltanschauung ist sowas Wichtiges, wo es darum geht, wie sehe ich persönlich, wie seht ihr persönlich, wie sehen wir als Gesellschaft, als Gemeinde, wie sieht das deutsche Volk und andere Völker denn die Welt? Was haben wir denn da so alles drin? Welche Ideologien sind wir auseinandergesetzt? Und das, was jetzt ab heute kommt, das ist praktisch wie so ein Ausfluss, fast eine logische Folge davon, wo wir weitermachen. Eine Weltanschauung ist, ich habe mir zu meinem Studienleiter in Ditzinger gesagt, wir haben Sophies Welt gelesen. Wer kennt das Buch, Sophies Welt? Kennt ihr nicht? Das ist ein Philosophiebuch, wo in kindlicher Geschichtserzählung man durch alle Philosophen durchgehen. Ich habe gesagt, es sind ja keine Kinder da. Gerhard, was muss ich den Scheiß lesen? Was interessiert mich der Platon, Pilatus, wie sie alle Kaiser? Der Pilatus war, glaube ich, jemand anders schon drin. Also spürt, ich habe es nicht aus. Ich bin in der Prüfung gefragt worden, warum muss ich denn das lernen? Warum erzählt uns der Bernd wochenlang was über Weltanschauungen, über einen Humanismus und andere Dinge? Weil das unser komplettes Denken prägt, weil wir nämlich in der Prägung aufgewachsen sind, weil an Schulen das gelehrt wird, an Universitäten das gelehrt wird, weil unsere Gesellschaft so tickt. Wir als Christen sind da mittendrin und manchmal merkst du es gar nicht, dass du was glaubst und denkst, das mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Und deswegen ist uns irgendwie das Thema so wichtig, zu sagen, in was bin ich groß geworden? Na, der Gerhard mich anguckt und sage, okay, Gerhard, hab's verstanden. Und manchmal tun wir uns so schwer damit, weil es irgendwie so ein abstraktes Thema ist. Aber ich habe eins gemerkt, um das so ein bisschen zusammenzufassen für mich, was der Bernd so gelehrt hat, ich war da oft bei den Teens, jede Weltanschauung, jede Ideologie oder Philosophie stellt jemanden oder etwas in den Mittelpunkt. Das habe ich gemerkt, das machen alle irgendwie. Ja. Der Humanismus, der stellt den Mensch in den Mittelpunkt. Der Materialismus als Weltanschauung oder Prägung stellt die Materie, das Sichtbare, in den Mittelpunkt. Wenn man die Quantenphysik als Weltanschauung nimmt, dann wird es ein bisschen crazy, aber ihr spürt, was ich meine. Und dann gibt es zurzeit die Gender-Ideologie, ist ja auch eine Weltanschauung, die ist aus meiner Sicht ein bisschen aus dem Humanismus rausgekommen. Die stellt die Wahl des Geschlechts in den Mittelpunkt. Ja, der Mensch ist frei, Humanismus zu wählen, wie er sich fühlt, geschlechtlich. Also jede Weltanschauung stellt irgendwas in den Mittelpunkt. Und darin ist für mich, man sagt so schön, der Hund begraben, oder? Weil wenn Gott keine Rolle spielt in der Weltanschauung oder nur eine ihm nicht gerecht werdende Rolle, dann ist der geistliche Tod vorprogrammiert. Und deshalb sind alle Weltanschauungen, die nicht ein biblisches Weltbild haben, sondern irgendwie menschgemacht sind, die führen letztendlich ins Chaos. Und sind wir mal ehrlich, es herrscht ja immer mehr Chaos. Ich habe mir echt nur die Hoffnung, man liest mal eine gute Nachricht, ja, dass sich irgendwas verändert, gibt es auch. Ja. Aber eine menschgemachte Weltanschauung, die Gott außen vor lässt, die führt in den geistlichen Tod und die führt letztendlich ins Chaos. Und deshalb bin ich so froh, dass unser biblisches Weltbild, bin ich ausgeschaltet, Bernhard, oder sonst müsst ihr mich klicken, keine veraltete Weltbildvorstellung ist. Das hören wir ja oft, oder? Die Christen und ihr veraltetes Weltbild. Ich will kein modernes Weltbild, wo alle durchdrehen, wo Gesellschaft geprägt ist, wo sie nicht mehr weiß, wo hin und vorne ist, Männle, Weible ist. Ohne zu verurteilen, ich sage das alles urteilsfrei. Das sind alles Kinder unserer Zeit. Und die Menschen, die heute groß werden, sind Kinder ihrer Zeit und der gesellschaftlichen Prägung. Aber ich bin so froh, dass wir als Christen ein biblisches Weltbild haben, das zum Leben führt. Und ich glaube, bei allem, was wir unserer Gesellschaft erzählen, ist, wir möchten das wahre Leben. Und wir möchten ein Weltbild, eine innere Überzeugung, das zum Leben führt. Und die Tora heißt eigentlich von ihrem Ursprung her der Weg zum Leben. Wir kommen nachher noch auf Jesus, der heute tatsächlich das Leben ist. Und er sagt es von sich. Und das ist polarisierend. Und das gesteht uns keiner zu, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg. Und die postmoderne Zeit, die viele Wahlmöglichkeiten, es gibt viele Wahrheiten. Im Buddhismus findest du einen Weg und im Hinduismus findest du einen Weg. Und dann kommt Jesus und sagt, und ich bin der Weg. Und das nimmt uns übel. Und ich verstehe das auch auf der einen Seite, aber ich kann diese Weltanschauung der Bibel, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich kann sie nicht wegdiskutieren. Und unter uns, ich will sie auch gar nicht. Weil er ist die Wahrheit. Und nur Jesus führt zum wahren Leben. Und deswegen bin ich so begeistert über das, was heute kommt, über die nächsten Wochen, Monate kommt. Ich bin heute nächsten Sonntag dran. Und ich möchte uns in das Thema reingehen, das ist aus unserer Sicht ein bisschen erklärt, wie ist denn unsere biblische Weltanschauung mit einem Bibelvers. Und das steht ganz am Anfang von den Evangelien. Wir kennen wahrscheinlich ganz viele. Und Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Jesus lehrte, wo er war, über das Reich Gottes. Und er lehrte nicht nur drüber, er hat es auch gleich hinterher demonstriert. Und das ist Wahrheit, wenn Lehre und das Tun hinterher zusammenkommt. Und Jesus, er lehrte, er verkündigte und dann hat er es praktiziert und gesagt, siehe, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Es kommt noch viel mehr, aber mit mir bricht es herein. Und ich habe es schon mal vor kurzem erwähnt, mein erstes Buch von Bill Johnson war Der Himmel. Oder kann ich ausdrücken, das Himmelreich Gottes bricht herein. Wisst ihr, mit Jesus kam ein Weltbild, kam ein neuer Bund, da kam eine Sicht des Königreiches Gottes, das bis heute seine Gültigkeit hat. Und da gehen wir, und da freue ich mich so richtig drauf. Also ich habe schon gestern, ich war gestern so erfreut in meinem Herzen, mir geht es gerade echt scheiße. Emotional geht es mir richtig blöd. Manche wissen es, will es gar nicht übertreiben. Aber wenn ich dann beginne, mit der Kraft, die ich noch habe, ins Wort Gottes reinzugucken und mich damit zu beschäftigen, wer Jesus als König ist, dann macht es was mit mir, was Gutes. Und zum Beispiel die auch gesagt, du, wenn es ein paar Lieder gibt über Königreich, Jesus König, habt ihr es vielleicht gespürt heute Morgen, der Teppich zu dem Thema war schon gelegt. Und ich habe gedacht, die Lieder, das könnte man so ab und zu mal wieder spielen, die nächsten Wochen. Albert Frey, lassen wir ein bisschen aufleben, so die alte Klassiker. Unsere Herzen fliegen ihm zu. Wisst ihr, wenn wir uns mit dem König Jesus beschäftigen, dann passiert, dass unsere Herzen ihm zufliegen. Weil Bill Johnson hat es mal gesagt, everybody wants a king like Jesus. Jeder möchte einen König wie Jesus. Und das ist die Botschaft, die die Welt braucht. Dass Jesus ein Königreich hat, das zum Leben führt. Nicht zu verurteilen, wo die gerade in die Irre gehen, sondern Menschen ein Weltbild, ein Königreich von Jesus vorzustellen, das zum Leben führt. Und da haben wir was zu sagen. Und da haben wir bei der Schatzsuche direkt praktisch was zu geben. Wir kommen nachher noch drauf, Königreich, Jesus und Gemeinde. Ich habe viele Fragen dabei und ein paar Antworten von mir, um das Thema mit uns ganz aktiv durchzugehen. Also, warum ist das Thema so wichtig? Wenn Jesus über etwas lehrt, dann ist es immer wichtig, okay? Also, ich habe gedacht, es ist mal gut, wir als Leitungsteam, wir hatten ja vor kurzem den Arthur da, weiß nicht, wer da mit dabei war. Sein Dienst heißt Kingdom Life, also das Leben im Königreich. Wir hatten hier schon mal Kingdom Impact vor 2 Jahren, ne? Familietag, und haben dort, ich habe letztes Mal schon das Mikro zerstört, ich darf das nicht nochmal tun. Und da waren schon so kleine Samen gesät, zu sagen, das Königreich, das Reich Gottes ist wichtig. Wir kommen nachher noch drauf, Gemeinde und Reich Gottes, ist das ergänzend Widerspruch. Auf jeden Fall noch ein Vers. Genau. Und da zeigt Jesus nochmal die Priorität und die Wichtigkeit darauf. Matthäus 6, Vers 33, so mittendrin in seiner großen Bergpredigt, sagt er, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das andere alles dazugegeben. Und der Vers wird oft manipulativ eingesetzt, um junge Menschen in das Reich Gottes zu bringen, in den Vollzeitdienst. Guck mal, Jesus sagt es ja auch. Und dann sagt Jesus, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die Gerechtigkeit von Pharisäer. Also strengt euch mal an. Das steht da alles gar nicht. Die Gerechtigkeit, die besser ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer, das ist die Gerechtigkeit, die Jesus gebracht hat. Und das ist seine Gnade. Das ist das Geschenk, nicht eine Anstrengung. Und wenn es darum geht, dass das Reich Gottes unsere erste Priorität hat, dann kommen wir gleich darauf, dass es nichts damit zu tun hat, in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen. Dann hat es damit zu tun, dass dort, und jetzt ziehe ich ein bisschen den Schluss vor, wo du in deinem Alltag stehst, wo du morgen wieder hingehst oder heute noch in Stall oder egal wo, ins Fitnessstudio, wo immer du bist, wenn dort das Reich Gottes deine Priorität ist, bei der Schatzsuche auf der Straße, dann ist überall, wo du dort bist, das Reich Gottes. Und dann ist es dort Priorität, weil du es vertrittst, weil du es dort reinbringst. Das hat nichts mit irgendeinem Bewerbungsgespräch für OM oder sonst irgendwas zu tun, was Jesus hier sagt. Amen. Amen. Wir lösen das alles noch ein bisschen auf, aber so als Intro, ein bisschen zum Nachdenken. Es geht um das Reich Gottes, es geht um das Himmelreich, hat der Luther oft übersetzt. Alles, was ihr dort findet mit das Königreich Gottes, wir haben uns auf keinen Begriff geeinigt, aber all diese Worte in der Bibel drin, da geht es um das Königreich Gottes. Im Englischen ist es einfach, the kingdom. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich spuck schon wieder unter Markus, wenn wir zur Maske aufziehen hier vorne.
Wir bauen dich ein bisschen
auf die rechte Seite, gell?
Genau.
Guck mal, das liebe ich, an der Freiheit nach vorne zu kommen und zu sagen, jetzt bauen wir den Peter mal um, das ist gut. Genau, also das himmlische Königreich, um das geht es heute, nächste Woche. Und wisst ihr, über viele Jahre, und da habe ich mich auch reingegeben, wurde viel über Gemeinde gepredigt, so wie leben als Gemeinde zusammen, was ist für eine Gemeinde wichtig. Wir haben Grow als Gemeindekonzept durch mit dem eskalativen Ausgang. Es ist alles gut und in Ordnung, sich über Gemeinde Gedanken zu machen. Aber was nicht in Ordnung ist und auch ein Stück bei mir und bei uns passiert ist, dass wir das Reich Gottes aus den Augen verloren haben. Dass wir die wichtige Betonung von Jesus auf dem Reich Gottes irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt haben. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen uns reingeben, was ist denn das Reich Gottes überhaupt? Also wenn ihr das mal in einem Satz erklären müsstet, was ist denn das Königreich Gottes? Hätte jemand eine Antwort? Mhm. Okay. Was auf, ich weiß, es ist schon mal blöd ins Mikrosprecher, aber die daheim hören gar nicht.
Im Königreich Gottes kann man gesalbt werden mit dem Freudenöl und mit Ruhe. Mhm. Und genau, das.
Alles gut. Da gibt es ja keine falsche Antwort. Das ist das, was auf eurem Herzen kommt. Wer hat noch eine Idee? Was ist das Königreich Gottes? Was kann man darunter verstehen? Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist von der Liane. Jetzt, Christine.
Im Königreich Gottes ist Gott König.
So, das ist ein wichtiger Aspekt. Ein Königreich braucht einen König, genau. Oh. Ja, ja. Ich hab's gemerkt, Markus.
Überall dort, wo Gott regiert.
Überall dort, wo Gott regiert, ist das Königreich. Jetzt habe ich wieder zwei Mikros. Wer hat noch eine Idee? Wir haben einen interaktiven Gottesdienst, ne? Mit 800 Besuchern würde es so nicht gehen.
Unbegrenzte Möglichkeiten gibt es im Königreich.
Unbegrenzte Möglichkeiten. Okay. So, einen haben wir noch.
Da ist keine Ungerechtigkeit.
Ah. Amen, da ist keine Ungerechtigkeit. Oh. Was, in dem Fall seid ihr schuld, wenn es länger dauert. Nein, das machen wir nicht.
Ja. Übernatürlichkeit ist im Königreich.
Okay. Ist ein Übernatürliches?
Ist alles reich.
Alles reich. Reich, okay. Königreich, das sind alle reich, das ist gut.
Das hört sich schon alles toll an, aber das Wichtigste und Herausforderndste ist es zu leben. Ich denke so oft im Geschäft, das zu leben.
Okay, deswegen nennt man das Ganze Jüngerschaft, weil das Gute ist ja, weil schon mal Chosen anguckt und die Jünger sieht und denkt, die waren alle auf dem Weg. Und das ist ja das Gute, gell? Halleluja. Okay, da waren schon viele Aspekte drin. Auf ein paar werden wir nächsten Sonntag eingehen. Geht es dann um die Eigenschaften, Kultur und so manche Dinge im Reich Gottes. Und heute gucken wir uns vier Aspekte an, was ein Königreich so im ganz Allgemeinen ausmacht. Oh, da stehen sie schon. War das jetzt ich oder ihr? Meiner tut denn. Also, mach die nochmal zurück, Schwind. So. Kommen gleich vier Aspekte, ihr habt es ja schon gelesen. Aber bevor die Aspekte kommen, ist mir noch eins wichtig. Es gibt zwischen dem Königreich Gottes und den anderen Reichen und anderen Weltanschauungen dieser Welt, da gibt es keine friedliche Koexistenz. Und die wird es nie geben. Weil hinter jeder Weltanschauung, ich sage immer, steckt der größte Influencer der Welt. Der Gedanken influiert, der Vater der Lüge. Es ist einfach so. Jesus sagt, ihr habt den Teufel, den Vater der Lüge zum Vater. Und jede Weltanschauung, die Gott nicht beinhaltet, die hat ein anderes Reich und ein anderes Denken hinter sich. Und deswegen wird es nie eine Koexistenz geben zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Zwischen einem biblischen Weltbild und einem menschengeprägten Weltbild. Und wenn die Dinge aufeinander kommen, im Englischen heißt, da gibt es ein Collide, da kollidiert das Ganze. Wir sehen das an verschiedenen Aspekten. Im Geschäft rede ich oft darüber, sagt, braucht eigentlich gar nicht mehr gucken, es gibt im Nahen Osten, wird es nie Frieden geben. Solange ein jüdisches Volk da unten lebt, das eine friedliche Koexistenz, also man sieht es ganz deutlich an dem Volk. Und es gibt nie eine Koexistenz zwischen dem Reich Gottes und den Reichen dieser Welt. Mit dem müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Und von dem müssen wir einfach wissen, wo Jesus sagt, hey, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Ja? Wenn wir für uns eintreten, für das, was wir glauben, und Johanna, ich bin da voll bei dir, vor ein paar Jahren war die Demo vor allem in Stuttgart, da waren ein paar von uns, da ging es nicht schön daher. Da steht die andere Seite auf und heißt uns alles. Einfach nur, dass wir drauf gefasst sind. Das Königreich Gottes steht voll dafür ein, aber es ruft das hervor, nämlich eine Kollision mit was anderem. Das Gute ist, am Ende der Tage wird sich jedes Knie vor Jesus beugen, oder? Hey, das ist so gut zu wissen. Unser Königreich wird sich durchsetzen. Momentan, komme ich gleich drauf, ist noch ein Königreich, wo der König einlädt, in sein Reich zu kommen. Aber irgendwann ist die Gnadenzeit vorbei und dann wird der König auftreten. Und dann wird sich wirklich jedes Knie beugen. Okay, waren wir noch schön wichtig. Aber jetzt gehen wir rein in die vier Aspekte. Nächste Folie. Jedes Königreich braucht eine Regentschaft, also einen König. Jedes Königreich braucht ein Territorium, wo sein Königreich auslebt. Jedes Königreich hat Erlasse. Also ihr habt dann, wer hat einen Robin Hood schon gesehen? Ne? Da kommt dann so der Reiter, alle versammeln sich irgendwo im Städtle und dann macht er so eine Rolle auf. Heute ergeht der Erlass des Königs. Und das ist dann kein demokratisches Diskussionspapier, das ist ein Erlass. Und ein Erlass, der ist zu befolgen, oder? Es gibt die Konsequenz. Die war im Mittelalter nicht immer so schön. Also ein König regiert durch Erlasse. Und dann gibt es noch ein Volk. Weil ein König ohne Volk ist sein eigener König, das gibt es auf der Welt, aber macht nicht so wirklich Sinn. Das sind die vier Hauptaspekte. Und die gibt es in jedem Königreich. Und die gibt es auch im Reich Gottes. Und die gucken wir uns halt morgen miteinander an. Also, Regentschaft. Erster Punkt. Ein Königreich, ich habe es gerade gesagt, ist keine Demokratie. Da regiert ein König. Und jeder, der Jesus als König nachfolgt und das heute Morgen gesungen hat, der akzeptiert, dass Jesus das Sagen hat. Und wisst ihr, die gute Botschaft, wo ich heute Morgen gedacht habe, ja Gott sei Dank. Es wird immer komisch, wenn ich meine, ich muss regieren und das Sagen habe. Aber Jesus als König, das ist was, wo uns eher Sicherheit gibt. Also das Lied von Albert Frey, da ist so vieles drin. Seine Königsherrschaft bringt uns Freiheit und Sicherheit. Es gibt keine größere Freiheit und Sicherheit, als dann, wenn wir Jesus zum König haben und seinem Königreich mit dazugehört. Und dass Jesus Herrschaft hat, das hat er an einem, bevor er dann ging, hat er uns das rübergebracht. Das sagte er, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Bevor Jesus in den Himmel ging, sagte er, ich habe unbeschränkte Vollmacht. Und zwar im Himmel, in der kompletten Himmelswelt und auf dieser Erde. Und das sage ich euch, dass ihr das ein für alle Mal wisst, bevor hier dann Tohu Wabohu losgeht, wenn ich weg bin. Jesus ist der König in Gottes Königreich. Und er steht im Zentrum. Er steht in unserer Weltanschauung. Da ist er der Mittelpunkt. Und deswegen sind wir heute Morgen hier. Wir sind nicht hier wegen dem Lobpreis von Andi. Ihr seid auch nicht hier wegen der Predigt von mir. Wenn irgendeine Predigt Jesus nicht zum Mittelpunkt hat, zumindest nicht ansatzweise, dann ist gut, ihr gebt uns ein Feedback und sagt, ihr seid gerade auf einem komischen Weg. Jesus ist der Mittelpunkt und der König in diesem Königreich. Und er ist der Herrscher. Und wisst ihr, seine Herrschaft und sein Königreich ist eben kein zerstörendes, ist kein versklavendes, ist kein, ich raub dich mal aus und brauche deine Steuern. Gott braucht nicht unseren Zehnten. Also wenn Gott unseren Zehnten brauchen würde, dann wäre es schwierig. Bitte? Dann wäre er arm dran. Aber Gott liebt's. Wenn wir unsere Finanzen einsetzen in der Großzügigkeit, nächsten Sonntag kommt ein bisschen was über die Kultur im Königreich. Das ist auch ganz wichtig. Man ist oft Gefahr, wenn man mit so einem Thema beginnt, dass man so ein Buffet macht. Aber ich kürze es ein. Vier Punkte, mehr gibt es heute nicht. Genau. Und wir beten ihn an, weil er eben ein König ist, dem man vertrauen kann. Der unser Vertrauen nicht ausnützt. Und wisst ihr Leute, wenn wir auf der Straße sind, ich war öfters auch bei der Schatzsuche früher dabei und du kamst über die Kirche ins Gespräch, oh, wir mit der Kirche nichts zu tun haben. Aber oft mein Schwenk, ich möchte mit ihnen nicht über die Kirche reden, sondern über Jesus. Und wenn wir mit Menschen über Jesus reden, ist eine andere Grundlage wie über Religion oder über Kirche oder sonst irgendwas. Deswegen begeistert mich das Thema so und ich spreche auch schon wieder viel zu schnell. Achte auf deine Redegeschwindigkeit. Oh ja. Was? Nein. Also läuft jetzt kein LED-Band auf meinem Papier. Ich habe noch keinen, ich bin ja noch so alt-fashioned unterwegs. Ich weiß nicht, wie die das machen. Der Tobias Teichen auch immer, der holt dann sein Smartphone raus und blättert ein bisschen. Da denke ich, der wäre völlig orientierungslos, auch wenn ich es oft habe. Aber mir ist es dafür lieber. Genau. Jesus ist König, genau. Und er hat auch einen Thron. Es gibt in jedem Königreich gibt's diesen Thron. Da gibt es den Thronsaal, ne? Wir Christen feiern das ja manchmal auch, dass wir da so einen Thronstand haben. Kann ich mal draufsetzen und Jesus salbt dich dann. Ja, wir haben einen König und das Gute ist, er regiert vom Himmel aus. Er sitzt zur Rechten Gottes, Glaubensbekenntnis. Und vom Himmel aus breitet sich sein Reich auf dieser Erde aus. Und sein Herrschaftsgebiet, er ist nicht von dieser Welt. Und auch wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, steht in der Bibel. Unser Sitz ist nicht mehr hier auf der Erde. Weil das Himmelreich ist unser Zuhause. Und damit ist unser Sitz, unsere Heimat, unsere Botschaftsgrund, kommen wir nachher noch drauf, ist im Himmel verankert. Und das ist das Gute daran. Und deswegen ist auch ein unsichtbares Reich, das sich in unsere Realität wie hereinbricht. Deswegen führen wir das Buch so, der Himmel bricht herein. Das Königreich kommt und dann breitet sich es aus. Aber nicht irdisch gesehen, sondern wirklich geistlich gesehen vom Himmel aus. Aber dann sichtbar in unserer Realität. So, jetzt muss ich schon gucken, wo ich bin. Also, erster Punkt, Regentschaft. Zweiter Punkt, das Territorium. Und auch mit dem Aspekt wurden viele Dinge sichtbar. Wir hatten es ja gerade, dass es ein unsichtbares Reich ist, dass im Himmel dieser Thron Gottes ist. Und trotzdem gibt es ja irgendein Territorium, wo das Königreich Jesus sichtbar wird. Und manche haben es in ihrer Antwort schon gesagt, es ist nicht ein geografisches, geopolitisches Reich, das Jesus hat, sondern es ist wirklich ein Königreich, das mit Menschen zusammenhängt. Das Königreich Gottes wird sichtbar durch Menschen, die seiner Königsherrschaft unterstehen. Da ist das Reich Gottes sichtbar. Also heute Morgen ist ja ganz viel Königreich Gottes sichtbar. Ja, wir haben auch Gemeindehaus, aber das Königreich Gottes ist nicht auf das Haus beschränkt oder hängt nicht an diesem Haus, in dem physischen Haus, sondern ihr seid ein geistlicher Tempel. Und wir als Gemeinde sind ein geistlicher Tempel, wo der Heilige Geist, wo das Königreich Gottes sichtbar wird. Aber es braucht ein Territorium, aber das ist nicht begrenzt auf eine Fläche oder wie unsere Engländer da drüber, ja, unsere Exeter, Brexiter, the United Kingdom. Wir heißen das so, UK. Und wir haben alle so diese Insel im Kopf, habt ihr die so geografisch? Ja? Da ist das Königreich, das Vereinte Königreich von Britannien ist dort zu Hause. Aber im Königreich Gottes ist das anders. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wenn das Königreich Gottes in mir lebt, dann ist das Königreich Gottes auch morgen bei der Arbeit. Gemeinde ist morgen nicht bei der Arbeit. Gemeinde ist hier heute oder in unserer Kleingruppe oder in einem Gebet, wo sich zwei telefonieren. Da ist Gemeinschaft, da ist Gemeinde. Da ist natürlich auch Reich Gottes. Aber was ist, wenn ich morgen beim Aldi eine kranke Frau treffe? Kann ich dann dort trotzdem Reich Gottes reinbringen? Ja, natürlich. Und genau das ist ein Gedankenshift, der so wichtig ist mir heute Morgen. Wenn ihr das mitnehmt, zu sagen, ja, es ist kein Widerspruch, sondern es geht Hand in Hand, aber das Reich Gottes ist nicht begrenzt auf Gemeinde. Okay, wie breitet sich dann das Reich Gottes aus? So ein paar tausend Jahre Weltgeschichte, ein Reich breitet sich immer durch irgendwelche Kriege aus, hat sich noch nie freiwillig ein Volk am anderen angeschlossen, das gab es auch ab und zu, es gab ja unsere Wiedervereinigung, ne? Da haben sich auch so auf friedliche Art und Weise durch Demonstrationen was gegeben, aber die ganze Königsreich-Ausbreitung ist hauptsächlich durch Krieg. Bitte? Eroberung oder andere Dinge. Und das Königreich Gottes ist aber da auch völlig anders. Das Königreich Gottes breitet sich dann aus, wenn sich ein Mensch freiwillig dieser Königsherrschaft von Jesus anschließt. Und das ist unser Auftrag, Menschen genau dort einzuladen. Es verbreitet sich dadurch, dass Menschen zu diesem Königreich dazukommen, weil sie was erkannt haben im Herzen. Wir sagen dann dazu Buße oder da bekehrt sich jemand. Ja, was bekehrt er sich denn? Er bekehrt, genau, mit dem Besser. Er hat Kehrwoche. Da findet ein Herrschaftswechsel statt. Also er kehrt um von einem Weltbild, von einer Anschauung, von einer Herrschaft hin zu der Herrschaft von Jesus. Und dann breitet sich das Reich Gottes aus. Genau. Und dazu laden wir Menschen ein. Und das ist auch unser Auftrag als Nachfolger von Jesus. Er hat zu seinen Jüngern immer gesagt, geht hin, predigt das Reich Gottes und dass die Menschen Buße tun. Und da, wo sie es nicht wollen, da geht er eben wieder weg. Also Territorium. Wie ist es nun mit der Gemeinde? Fokussiere mich geschwind. Habe ich schon gehabt. Gemeinde ist immer ein Teil vom Reich Gottes, aber Reich Gottes geht noch drüber hinaus. Und dazu seid echt ermutigt. Dass da, wo ihr im Alltag unterwegs seid, vielleicht allein im Geschäft, dass ihr Botschafter seid. Botschafter an Christi Stadt. Und den Bibelvers möchte ich uns mitgeben. Da steht in 2. Korinther 5, Vers 20. Da sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in dem Vers ist da einiges zusammengefasst von dem, was wir gerade hatten. Wir laden Menschen ein, sich mit Gott zu versöhnen. Und dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Und dann breitet sich das Reich Gottes aus. Und Botschafter zu sein, das ist schon mal ganz wichtig. Ein Botschafter ist privilegiert mit den gleichen Rechten, die in seinem Land vorherrschen. Das heißt, als Botschafter tragen wir das, was das Königreich Gottes ausmacht, in uns und bringen das in die andere Welt rein. Auf Deutsch gesagt, wir haben die gleiche Vollmacht, von der Jesus gesagt hat, dass sie ihm gegeben ist, im Himmel und auf Erden, die ist jedem von uns gegeben. Die ist schon Markus gegeben, Thomas gegeben, der Christine gegeben. Jeder von uns ist ein Botschafter und trägt die komplette Vollmacht, die komplette Kraft, die Auxousia, also diese Exousia heißt, glaube ich, das Recht ist zu tun, als Botschafter Christi, tragen wir das in uns. Und dann bringt Jesus noch einen zweiten Begriff. Ganz am Ende, bevor er ging, da sagt er zu seinen Jüngern, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Und wie soll ich jetzt Zeuge sein von dem Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, von dem habe ich zwar gelesen, aber wie kann ich da Zeuge sein? Und der biblische Begriff von Zeuge ist ein bisschen anders wie nur, ich habe was beobachtet und sage dann, wie es war. Wir bezeugen, indem wir die gleichen Dinge tun, die Jesus tat. Und sagen, guck mal, das ist Jesus. Und das hat er getan. Und das ist seine Botschaft. Und jetzt bezeuge ich es, indem ich das Gleiche tue wie er. Und wenn wir dann auf unsere eigene Kraft begrenzt sind, dann wird es schwierig. Und deswegen sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und der Heilige Geist ist der Königreichvertreter in uns. Der Heilige Geist ist die Macht und die Vollmacht, der das dann wirklich tut. Klappt da immer alles irgendwie gleich? Nee. Hören wir deswegen auf? Nee. Nee, wir sind miteinander unterwegs. Und ich sehe mir noch nichts mehr, vielleicht auch noch der Predigt, als dass wir sagen, hey, das Reich Gottes soll sich echt ausbreiten. Dein Reich komme. Jesus sagt, es ist schon da. Und wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, sagt Jesus, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch. Ist das, also mache ich sowas von Mut. Googelt mal im Bibelserver nach Gottes Reich, Himmelreich, Reich Gottes. Das sind so ermutigende Bibelstelle drin, wo Jesus uns genau diese Vollmacht vor Augen malt, was möglich ist, wenn wir erkennen, wer wir im Reich Gottes sind. Ausgestattet mit seiner Kraft, ausgestattet mit seiner Vollmacht. Und wisst ihr, die Jünger haben auch mal was nicht hinkriegt. Und die haben auch gesagt, muss jetzt Narre werden oder was? Ja, muss ich Narre werden. Und dann hat er den Kerl von den Dämonen befreit. Aber sie haben deswegen nicht den Job bei Jesus gekündigt. Er hat sie nicht aus der Nachfolge rausgeschmissen. Nur weil nicht gleich alles sichtbar war. Sie sind auf dem Weg geblieben. Und später wurde von Petrus, seinem Schatten, Kranke geheilt, der ein paar Tage davor noch Jesus verleugnet hat. Es gibt für mich keine größere Wiederherstellungsgeschichte als die von Petrus. Also wenn ihr euch heute ein bisschen Petrus-mäßig fühlt, dann seid ermutigt, dass irgendwann mal von eurem Schatten Menschen geheilt werdet. Weil wir ausgerüstet sind mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen eine Vorstellungskraft vom Reich Gottes, die über unsere menschliche Fähigkeit herausgeht. Aber wenn das heute passiert mit den Bibelstellen, dann ist gut. Wir brauchen eine Vorstellungskraft, was im Reich Gottes Standard ist, weil seine Kraft wirksam ist. Ja, und lass uns auf dem Weg wieder echt neues Land erobern und Menschen einladen. Botschafter kommt nicht mit dem Krüppelkreuz und haut einen nieder, der kommt auch nicht mit dem Schwert bei den Kreuzzüge, der kommt an den Plakate, ihr seid eine böse Welt und werden eure Sünde verrecken, sondern der sagt, hey, es ist die Güte Gottes, die Menschen zur Umkehr leitet. Okay, wir hatten Regentschaft, wir hatten Territorium, jetzt kommen wir zu einer heißen Geschichte, zu den Erlassen eines Königs, zu den Gesetzen, die in einem Königreich herrschen. Gesetzmäßigkeiten. Und eine müsst ihr da nochmal separat drüber predigen. Es ist so wichtig zu verstehen, wie in einem Königreich der König mit seinem Volk in Verbindung tritt. Auf das Volk komme ich nachher gleich noch geschehen. Deswegen ist das Verständnis der Bündnisse in der Bibel so wichtig. Ich habe davor, glaube letztes oder vorletztes Mal eine ganze Predigt drüber gemacht, die Bündnisse in der Bibel. Und warum ist das deshalb so wichtig? Weil es beschreibt die Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk zusammenlebt. Und ich beschränke es mal auf zwei Bündnisse. Der alte Bund des Gesetzes und der neue Bund, den Jesus eingeführt, gestiftet hat, in dem wir heute leben. Wenn hier steht, die Erlasse des Königs, dann ist ganz klar, Altes Testament, bis Jesus wiederkam, 613 Gesetze, Waschungsgesetze, Reinigungsgesetze, Ritualgesetze, da sind die 10 Gebote auch drin. Befolg sie und du wirst gesegnet, befolg sie nicht. Und du darfst den Fluch erleben. 5. Mose 28. Wähle das Leben oder den Tod. Könnt ihr durchlesen. Wer da zurück will, darf das gerne tun. Aber das ist eine einfache Geschichte. Es gibt Gesetze und Erlass in dem Königreich. Und in dieser Bündniszeit waren die Gesetze aus dem Alten Testament die Art des Zusammenlebens. Die haben es beschrieben. Das waren die Erlasse, wo der Reiter gekommen ist. Na, noch ein Berg, 10 Gebote und die ganze andere 600 Stück noch dabei. Das ist jetzt euer Regelwerk. Und ich bin so dankbar, dass Jesus kam und sagt, das ist das Blut meines neuen Bundes für euch vergeben. Und dieser neue Bund ist so viel anders. Da heißt es nämlich tun, tun, tun. Da heißt, er hat getan, er hat es getan, er hat es getan. Und wisst ihr, wenn ich den König ehre, dann ist mir Sünde nicht egal. Wenn ich den König liebe, dann liebe ich es, mit ihm unterwegs zu sein. Aber es ist so ein wichtiges Grundverständnis, dass der Paulus nochmal mit auf den Weg bringt. Ich brauche den Bibelvers, wo er im Römerbrief ja alles ziemlich klar anguckt, mit Homosexualität, mit anderen Dingen, wo er auch nochmal sagt, hey, das können wir nicht bringen, manche andere Dinge. Und dann sagt er diesen einen Vers zwischendrin, und der ist so essentiell, wo er sagt, in all dem drin, fragt er dann, oder betrachtest du seine Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Wir werden im Königreich Gottes nie seine Gnade für selbstverständlich nehmen. Gar nie nicht, weil sie teuer erkauft ist. Und dann sagt er aber trotzdem, begreifst du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Menschen müssen spüren, was die Güte Gottes bedeutet. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich muss es für mich immer noch begreifen. Ich habe es so tief im Herzen, bin ich manchmal immer noch in der Struktur von dem alten Bund. Aber ich predige mir deswegen auch selber, habe schon gegessen. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Kommen wir nächsten Sonntag noch ein bisschen drauf, wie die Kultur in dem Königreich denn ist. Wie wir denn als neue Schöpfung im Heiligen Geist leben. Und zwar befreit von der Herrschaft der Sünde. Und da hat wirklich ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Im alten Bund, deswegen gehe ich da gar nicht mehr zurück, da waren wir versklavt unter die Sünde. Galater, wie machtlos ausgeliefert. Und dann gab es den Herrschaftswechsel, wo wir mit Christus gestorben sind und auferstanden sind als neue Schöpfung. Okay, Finale, das Volk. Jetzt geht es um uns. Ein König braucht ein Volk, sonst ist er der König von seinem eigenen kleinen Königreich. Ja. Also was ist bei dir ist in der RD, beim Daimler, also bei uns schaffen schon manche Abteilungsleiter ihr kleines eigenes Königreich. Ja, ja. Genau. So Silos, das ist mein Königreich, da spricht man rein. Ein König hat ein Volk. Und wir sind heute zusammen als Gottes Volk, als sein Leib. Es gibt viele Bilder in der Bibel. Er hat auch schon zwei Begriffe. Wir sind seine Botschafter, das kennzeichnet ein Volk aus. Du darfst wirklich heimgehen heute und sagen, ich bin Botschafter Gottes. Und guck mal, was ein Botschafter für Privilegien und Rechte, aber auch Pflichten hat. Wir sind seine Zeugen, das heißt, wir bezeugen, doch das, was wir tun, das, was Jesus gepredigt hat. Aber bevor das alles ist, bevor Botschafter, bevor Zeuge sein, das ist was viel Wichtiges. Und der David hat in seinen Psalmen immer wieder das schon erkannt, wo er sagt im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, unser Gott, über die, die ihn fürchten. Und fürchten nicht im Sinne von Angst haben, sondern die ihn als König verehren. Wisst ihr, Jesus zu lieben als König und ihn zu ehren als König, das ist für mich Ehrfurcht. Das ist keine billige Gnade, sondern der hat alles getan und es bringt mich auf die Knie vor ihm. Und David hat es schon erkannt und im neuen Bund hat Jesus es in der Vollendung uns geschenkt. So sind wir nicht mehr Knechte, sagt er zu seinen Jüngern, sondern Freunde. Und all jenen, schreibt Johannes, die ihn aufnahmen, die in sein Königreich eintraten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Als sein Volk sind wir zuallererst mal Kinder. Angenommen in all ihrer Bedürftigkeit. Und es ist so wichtig für uns. Und wir sind aber auch befreit als sein Volk. Wir reden viel über Freiheit, ja. Die wichtigste Befreiung tatsächlich, wir sind aus dem Tode befreit. Wir sind hindurchgedrungen vom dem Reich der Finsternis in sein Licht. Wir sind verrückt. Also wenn Christen verrückt sind, ja. Aber in dem Sinn, dass wir den Standort gewechselt haben. Und unser König nennt uns nicht nur Freunde. Und der Petrus schreibt es, vielleicht habt ihr den nächsten Bibelvers noch, das ist mein letzter, und das ist der Knaller. Dort schreibt der Petrus in seinem Brief, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich wusste nicht, dass du es heute Morgen von Finsternis und Licht hast, Sarah, aber das passt so gut zusammen. Und den Vers möchte ich uns mitgeben. Ich bin auch am Ende mit dem, was mir heute wichtig war. Wir sind ein königliches Priestertum und Gott hat uns als sein Geschlecht erwählt. Ihr seid Erwählte Gottes und jeder von uns ist in einer Gleichwertigkeit. Wisst ihr, da gibt es nicht den Prediger da vorne, der irgendwie geistlicher sein muss und morgen dann auf der Stadtsuche irgendwie, der hört mit dem ganzen Kruscht auf. Wir sind ein erwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ja, und da steckt eine Kraft dahinter, die ich euch zu entdecken ermutigen möchte, die Woche mal reinzugucken, was es denn bedeutet. Ja, und dann hat mich das ist meine letzte Folie, daran erinnert, wo wir hier saßen, Gott gemeinsam widerspiegeln. Das ist unser Dreiklang als offene Tür. Und für alle, die den Wegweiser demnächst besuchen, da hört ihr das nochmal. Im November gibt es wieder einen. Und wir haben das Thema Gott echt auf dem Herzen. Wir haben das Thema gemeinsam, mit gemeinsam unterwegs, Generationengemeinde. Unsere Gemeinschaft ist uns wichtig, da haben wir auch viel Wert drauf. Aber das Widerspiegeln, okay, da haben wir konkret noch nicht so arg viel miteinander besprochen. Und da wollen wir Mittwoch im Gemeindetreff auch ein bisschen reingehen in Saatprojekte. Aber wir haben gesagt, bevor wir sowas tun in einem Praktischen, ist es nochmal wichtig zu sagen, was steckt denn eigentlich als Motivation dahinter. Und die tiefste Motivation dahinter ist, das Königreich Gottes sichtbar zu machen. Mit all seiner Liebe, mit seiner Güte, aber auch mit all seiner Wahrheit und Klarheit. Und dass dieses Widerspiegeln von Reich Gottes in dieser Gesellschaft jeden von uns angeht. Deswegen ist jeder von uns ein König und ein Priester. Und nicht nur der Bernd, weil er vielleicht eine Schule gründet, ist der große Gesellschaftsveränderer. Nee, jeder von uns ist dort, wo er ist, ein Reich Gottes Träger. Und Jesus, dafür danke ich dir von Herzen, dass du in uns wohnst, dass der König selber in uns Raum nimmt. Dass Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein König bist, der uns heute Morgen neu begeistert. Dass du ein König bist, Jesus, der sich in so viele Begegnungen als der gezeigt hat, der voller Liebe ist für das Verlorene. Und gleichzeitig danke ich dir, Jesus, dass du der König bist, der uns nicht als Lakaien oder irgendwas behandelt, sondern dass du derjenige bist, der uns Freunde nennt, der für uns sein Leben gab. Wo gibt es einen König, der sein Leben gibt für sein Volk? Und ich danke dir, dass du so viel anders bist, Jesus. Und danke, dass du uns das neu begeistert, dass du uns das neu offenbarst, dass jeder, und wenn er noch so verloren ist, einen König möchte wie dich, Jesus. Und hilf uns auch als offene Tür, dieses Widerspiegeln jetzt echt zu beleben, dass da nicht ein Tun reinkommt und was tun müssen, sondern dass da eine tiefe Sehnsucht deines Königreiches in uns pulsiert, dass sich's ausbreitet. Und dass Menschen von dieser Liebe Gottes, wo jetzt noch Gnadenzeit ist, erfahren, dass sie von deiner Güte so begeistert sind, dass sie dir, Jesus, von ganzem Herzen nachfolgen. Amen.